Also, wenn ich irgendwas resilient aufbauen will, dann hole ich mir in einem Rechenzentrum einen Server und mache da meinen Kram drauf und hole mir dann in einem anderen Rechenzentrum auch nochmal so einen Server und pack das Zeug drauf. Und wenn der eine Server ausfällt, kann der andere einspringen. Ach halt, falsche Resilienz.
Selten gehört.
Ein Podcast über seltene Erkrankungen und was sonst noch dazu gehört.
Ja, willkommen bei Selten gehört. Heute sprechen wir darüber, was einen stark macht, wenn das Leben plötzlich ganz anders läuft. Resilienz bei seltenen Erkrankungen. Unsere seltenen Erkrankungen bringen oft Unsicherheit, Kontrollverlust und Isolation, aber auch einen riesigen inneren Kraftaufwand. Heute wollen wir verstehen, was genau ist Resilienz und wie kann man die stärken, auch wenn das Leben schwerer wird als gedacht.
Uff, ja, Resilienz, schwieriges Thema. Und
schauen wir mal, ob wir das ausfallfrei hinkriegen.
Ja, Margot, damit ist auch tatsächlich dein Technikbeispiel gar nicht also so verkehrt. Zwar ist es im psychologischen Kontext ein bisschen anders als sozusagen im technischen Sinne bei Störungen oder Ausfällen versuchen, weiterhin funktionsfähig zu bleiben. Das ist in der psychologischen Resilienz ein bisschen anders, aber trotzdem gibt es natürlich Gemeinsamkeiten.
Genau, davon kannst du uns dann ja nachher noch ordentlich was erzählen. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Aber mal eine kurze Frage. Wie geht's euch heute? Angie?
Ja, ich bin heute hier trotz Kopfschmerzen und schlechtem Schlaf. Das wäre sozusagen meine Resilienz, die ich heute habe.
Ja, mir geht's ganz gut oder wieder besser. Hab die ganze Woche jetzt ein bisschen mit meiner physischen Gesundheit zu tun gehabt, nicht mit der psychischen. Und ja, meine Stimme ist wieder da und jetzt spreche ich wieder los.
Sehr gut, da freuen wir uns.
Yippie!
Juhu, ich erst. Übrigens, Markus, du hast in der letzten Folge, wo ich nicht dabei gewesen bin, mir gute Besserung gewünscht und mir gewünscht, dass ich schnell wieder auf die Beine komme. Den Wunsch kann ich dir nicht erfüllen. Ich bin sitzen geblieben, aber das passt schon.
Das schnell fällt wieder in auf die unter Räder. Die ja, Kategorie schwarzer Humor.
Schwarzer so. Humor, tiefschwarz.
Wie wir miteinander umgehen.
Genau. Ja, Resilienz, das ist echt auch ein, das ist ja mein Steckenpferd. Ich komme ja nur nach dem psychologischen Thema und finde, das Thema hat eine ziemlich große Bedeutung, nicht nur für seltene Erkrankungen. Das heißt, auch diese Folge ist wieder sozusagen interessant für viele Menschen, einfach die sich auch nur mit dem Thema Resilienz auseinandersetzen wollen. Aber wir sprechen natürlich auch im Speziellen jetzt mal darüber, was es eigentlich für Menschen bedeutet, die eine seltene Erkrankung haben. Mhm. Und ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, ich bin einfach mal gespannt, was eigentlich eure Fragen dazu sind, weil ich meine, ich kann viel darüber erzählen, aber ja, deswegen haut einfach mal raus, was euch so zum Thema so generell interessiert und ich gucke dann einfach mal, dass wir so einen roten Faden reinkriegen.
Nachdem du jetzt schon ein bisschen was über Resilienz erzählt hast, was ist das denn eigentlich im psychologischen Sinn? Weil mit Hardware-Resilienz für PCs und sowas kenne ich mich aus, aber keine Ahnung, was das im psychologischen Kontext bedeutet.
Naja, also man kann die Resilienz so ein bisschen als das Immunsystem der Seele bezeichnen. Also die Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen. Die Fähigkeit, trotz belastender Lebensumstände quasi handlungsfähig, gesund und emotional stabil zu bleiben. Und das vor allem nach Krisen wieder zu stabilisieren. das ist so das, ja, die Zusammenfassung von dem, was Resilienz eigentlich bedeutet. Um das gleich vorwegzunehmen, es bedeutet nicht, dass man unverwundbar ist, sondern im Gegenteil. Auch resiliente oder hochresiliente Menschen, die erleben Stress, Angst oder Schmerz genauso stark oder auch manchmal stärker als andere, aber sie entwickeln eben Strategien, um daran nicht kaputt zu gehen.
Das heißt also, ich muss nicht immer stark sein.
Nee, im Gegenteil. Also mir hat mal eine Klientin gesagt, also ich mache ja Coaching und Supervisionen, mache so Persönlichkeitsentwicklungen mit Menschen, die eben auch im psychologischen Sinne Ratschläge suchen. Und mir hat meine Klientin gesagt, ich dachte immer, Resilienz sei stark. Aber irgendwann habe ich gemerkt, für mich bedeutet es, Hilfe anzunehmen, wenn ich sie brauche.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch einer der ehrlichsten Ausdrücke von Stärke.
Mhm.
Genau. Okay. So. Also Resilienz hat, glaube ich, drei wichtige Merkmale, die man hier nennen sollte. Das heißt, Resilienz ist dynamisch und sie kann sich über die Lebenszeit verändern. Sie ist immer situationsabhängig. Man kann in einem Lebensbereich sehr resilient sein und in einem anderen vielleicht eher nicht. Und Resilienz ist tatsächlich trainierbar. Also wir können sie erlernen. Mhm. Jemand durch Erfahrung, durch Reflexion und durch Unterstützung.
Aber das hört sich gut an.
Und das ist
das
ganz
macht
wichtig.
Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, und deswegen ist mir diese Folge auch so wichtig. Dieses Thema Resilienz ist trainierbar und das können wir erlernen. Und nur weil ich es heute nicht bin, heißt das nicht, dass ich es in ein paar Tagen nicht sein kann.
Wird das eigentlich immer erlernt oder können das manche von Anfang an besser und schlechter?
Also es gibt Menschen, die können das besser, die können das von sozusagen von Geburt an, von ihrer Grundeinstellung her, durch ihre Sozialisierung vielleicht besser als andere. Und trotzdem kann es jeder lernen. Ich muss einfach nur bereit dazu sein, mich selbst zu verändern. Also diese Bereitschaft muss einfach da sein. Und zu lernen, also lernen zu wollen, dass Dinge einfach gehen. Ich muss mich kritisieren lassen, darf mich aber durch diese Kritik nicht kaputt machen lassen, sondern ich nehme sie an und setze sie dann um.
Also das heißt, ich kann lernen, gewissermaßen einen zweiten Surferschrank für mich selber aufzubauen.
Zum Beispiel, wenn man in der Technik bleibt, dann genau das. Wenn du dazu bereit bist und offen dafür bist, einen zweiten Raum zu eröffnen, dann kannst du das auch tun. Oder für andere einen Koffer packen. Ich packe meinen Koffer und ich packe da Widerstandsfähigkeit rein. Ich packe da Mut rein. Ich packe da die Bereitschaft rein für Veränderungen, für Neues. Es hängt immer von der Bereitschaft ab.
Dann packe ich noch meine Lieblingskuscheldecke mit rein.
Unbedingt. Unbedingt.
Das klingt ja so, dass das jeder Mensch kann. Für Menschen ohne Einschränkungen, denke ich, ist es viel leichter. Aber haben wir Menschen mit zum Beispiel seltenen Erkrankungen da dann höhere Hürden oder sind wir da, brauchen wir das besonders viel?
Grundsätzlich würde ich sagen, jeder Mensch braucht besonders viel Resilienz oder sollte sozusagen die Bereitschaft dazu haben, resilient sozusagen sich anzueignen. Und in einer Aussage vielleicht tatsächlich widersprechen, Markus, nämlich, dass es für Menschen mit seltenen Erkrankungen besonders schwierig ist, eine Resilienz auszubilden. Ich mit einer seltenen Erkrankung würde mich als deutlich resilienter bezeichnen als viele meiner Mitmenschen ohne seltene Erkrankung. Und zwar einfach, weil um eine Resilienz auszubilden, musst du krisenerprobt sein. Also du musst Krisen kennen, um eine Resilienz auszubilden. Und ich würde einfach mal behaupten, dass Menschen mit seltenen Erkrankungen deutlich mehr Krisen erleben als Menschen ohne seltene Erkrankung.
Und wahrscheinlich.
Das heißt, wir können deutlich einfacher, wenn wir die Bereitschaft dazu haben, lernen, was Resilienz eigentlich bedeutet, wenn wir aus Krisen hervorgehen. Wir erleben ja Krisen ganz bewusst, indem wir, wenn wir Operationen haben oder neue Untersuchungen oder wieder vor einer Hürde stehen oder sowas, dann wissen wir, das ist eine Krise. Menschen, die diese Hürden nicht erleben, die werden ja gar nicht bewusst wissen, okay, das ist jetzt eine Krise. Die haben so seichte Krisen und vielleicht arbeiten die gar nicht so auf wie wir.
Ja.
Das heißt, es ist deutlich schwieriger für die, eine Resilienz auszubilden.
Und ich finde auch, mit einer seltenen Erkrankung sind andere Krisen, die jetzt nicht mit der Erkrankung zu tun haben, die man aber irgendwie lösen kann, wie sei es auf der Arbeit irgendwelche Probleme oder in Beziehungen. Da gibt es ja sehr, sehr viele Lösungsansätze. Und da denke ich mir immer, meine Gesundheit, da bin ich so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt. Und wenn es kein Medikament gibt, gibt es keine Lösung in dem Sinne. Aber ich könnte mir einen neuen Job suchen. Also ich kann selber Initiative ergreifen und aus dieser Situation herausgehen. Und so wirken für mich dann andere Probleme, die andere auch haben, einfacher und leichter, weil ich sage, ich kann anders damit irgendwie umgehen und es anders für mich ja als Priorität setzen, weil es ist dann einfach nicht mehr im Verhältnis so schlimm als andere Dinge, die ich erleben musste oder erlebt habe. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht.
Wenn ich eine Krise mit Leuten habe, dann nehme ich halt einfach den Taser aus dem Teaser.
Jetzt macht es Sinn. Jetzt macht es auch einmal Sinn. Oh je, hier schließen sich Kreise. Ja. Ja. Ja, genau. Es ist einfach, wir erleben andere Krisen und dadurch sind diese normalen Krisen, die man erleben kann, wie eben ja eine Krise im Job oder eine Krise im sozialen Umfeld oder eine finanzielle Krise oder was, die werden anders bewertet. Und ich glaube, deswegen werden wir im Alltag oftmals als resilienter wahrgenommen. Genau, als die Normalos da draußen. Weil wir eben durch lange Diagnosestrecken, durch vielleicht erlebte Isolation, Unverständnis im Umfeld, den ständigen Anpassungsdruck.
Gerade auch so die Isolation bei Corona ist da ja auch zu nennen, wenn manche schon die Krise haben, wenn sie eine Woche nicht raus dürfen. Ne? Also wenn ich überlege, wie lange ich manchmal nach Operationen das Haus nicht verlassen durfte, konnte ich da in mich hineinschmunzeln und dachte, okay, willkommen in meinem Leben eigentlich, wo ich ständig mit Isolation dann zu tun habe. Also unbewusst natürlich oder ja.
Ja, und das ist eine Resilienz, die du da hast in diesen Bereichen. Da bist du anderen gegenüber im Vorteil, weil die Isolation, das Alleinesein mit sich selbst, empfinde auch ich manchmal sogar als Geschenk. Also wenn mir jemand sagt, ey, du bist jetzt eine Woche nicht aus dem Haus gewesen, kommst du dir nicht einsam vor? Nee, ich bin da einfach, ich kann dann lesen, ich kann dann Dinge machen, die ich einfach mache, wenn ich, weil ich mit mir allein sein kann. Ich fühle mich dann aber nicht einsam.
Man wird ganz anders kreativ. Ja,
genau.
Aber so geht es mir genauso. Ich fühle das so komplett mit dir gerade. Ich frage mich dann auch immer, wenn manche gerade zum Beispiel keine Arbeit haben und die sagen, oh, mir ist so langweilig zu Hause, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und ich denke so, hä? Wieso? Du kannst doch zig Dinge machen. Und ich sag mir gerade so jetzt mit dem Social Media auch, dass du ja mit dem Handy an der Öffentlichkeit auch teilnehmen kannst, obwohl du vielleicht im Bett liegst und krank bist und jetzt nicht raus kannst, ist es natürlich jetzt einfacher, auch trotzdem am Leben irgendwie teilnehmen zu können. Aber ja, das macht halt kreativ. Man sucht sich immer verschiedene Lösungen und
ich glaube,
man wird geduldig.
Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, was du sagst, diese Kreativität. In unseren Fällen oder in den Fällen von seltenen Erkrankungen, da helfen diese klassischen Bewältigungsstrategien wie einfach weitermachen, drüber reden oder ähnliches nicht weiter. Wir Betroffenen müssen eigene und oft kreative Wege finden, um Lebensfreude, Selbstwert und Stabilität aufrechtzuerhalten.
Und dazu dann ab und zu vielleicht mal so ein Selbstgespräch damit man zumindest hin und wieder mal einen kompetenten Gesprächspartner hat?
Auf jeden Fall. Das wird nur spooky, Markus, wenn du in dem Selbstgespräch irgendwann neue Informationen erhältst. Dann solltest du zum Arzt gehen.
Oh.
Aber solange das nicht passiert, ist völlig in Ordnung. Genau. Ja. Und das ist, wie gesagt, ich finde, also ich könnte darüber Stunden reden, weil das einfach so ein Steckenpferd ist. Und genau, also ich kann ja noch mal ein bisschen was so aus dem Handwerkskoffer rauspacken. Es gibt so Schutzfaktoren in der Resilienz, die oder Schutzfaktoren, die Resilienz fördern. Und die man einfach vielleicht einmal gehört haben sollte, um zu gucken, ob man in dem Bereich gut aufgestellt ist und was man vielleicht verändern kann, damit man da vielleicht ein bisschen besser aufgestellt sein kann. Und ich habe einfach mal so ein paar mir jetzt für die Sendung jetzt hier aufgeschrieben. Und der erste Schutzfaktor, einer auch ein wichtiger, ist zum Beispiel die soziale Unterstützung. Also Menschen, die zuhören, mitfühlen und da sind. Also ein Freundeskreis, den man einfach hat. Und das heißt nicht, dass dieser Freundeskreis extrem groß sein muss. Mhm. Im Gegenteil, muss er gar nicht. Es kann wirklich auch ein ausgewählter, guter Kreis sein. Aber wichtig ist halt, dass man sich in diesem Kreis gut zuhört, gut miteinander spricht und sich gegenseitig sozusagen unterstützt und versteht.
Mhm. Also nicht tasern.
In dem Fall solltest du nicht tasern. Da teaserst du lieber.
Ja.
Genau.
Aber da stimme ich dir schon zu. Ein guter, ausgewählter Freundeskreis ist unglaublich wichtig.
Auf jeden Fall.
Ja. Also ich glaube, ich wäre auch wahrscheinlich gar nicht mehr hier, wenn ich nicht so tolle Freunde hätte, die mich wirklich da so stark unterstützt haben und auch ins Krankenhaus oft gekommen sind und mir Mut gemacht haben, Lösungen gefunden haben. Also auch da merke ich, wenn man Probleme auch teilt und man ratlos ist und gar nicht weiter weiß, gehen die auch über ihre Grenzen und überlegen sich Dinge und plötzlich gibt es dann doch wieder ein Licht am Ende des Tunnels und eine
Auf jeden
Lösung
Fall.
Und das ist, ja, das glaubt man manchmal gar nicht, weil, wenn man sich so einsetzt für jemanden und das ist natürlich auch große Dankbarkeit, aber bei einer Freundschaft ist das ja immer ein Geben und Nehmen und es ist auf jeden Fall großartig, wenn man in solchen Situationen jemanden an der Seite hat.
Genau, und dann können wir jetzt auch schon tatsächlich wieder in Bezug zu einem anderen Thema, das wir oder ihr in einem Podcast schon besprochen habt, nämlich die Selbsthilfegruppen. Das ist ja auch eine Form der sozialen Unterstützung ist, die sehr wichtig sein kann, wo man sich versteht gegenseitig, wo man sich nicht groß erklären muss. Man ist einfach derjenige, der man ist. Und das ist auch gut so. Das ist aber jetzt schon dieser eine Schutzfaktor quasi, der von außen sozusagen sehr stark beeinflussbar ist. Und die meisten Faktoren, die wir aber bedienen müssen, können, sollten, die haben wir selbst am meisten Einfluss drauf, nämlich zum Beispiel das Thema Akzeptanz ist ein Schutzfaktor. Das heißt, nicht immer gegen alles anzukämpfen, sondern versuchen, es anzunehmen, wie es gerade ist.
Ja, das kann manchmal dann schon auch ziemlich schwer sein, wenn so von einem Tag auf den anderen plötzlich Dinge nicht mehr gehen und ich dann immer fast ein bisschen Ärger drüber, Mensch, gestern konnte ich noch Flaschen ohne Hilfsmittel aufmachen und heute kriegst du die Gelenke nicht mehr her.
Definitiv. Und auch das lernen wir ja mit zunehmendem Verlauf oder Verlaufsverschlechterung immer mehr auch anzunehmen und zu akzeptieren, zu sagen, okay, gestern ging das noch, heute ging das nicht, geht das nicht mehr. Aber dann finde ich eben einen Weg, damit umzugehen. Und das ist schon wieder der nächste Schutzfaktor, nämlich die Flexibilität, sich auf neue Situationen einstellen zu können. Auch ein Faktor, der sehr wichtig ist. Also wir akzeptieren etwas und gehen dann damit flexibel um. Also wir stellen uns darauf ein.
Also um das Beispiel von Grad fortzuführen, das ist dann so, ich schmeiße den 3D-Drucker an und druck mir so eine Öffnungshilfe zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel, du akzeptierst es und gehst dann flexibel damit um und suchst dir quasi einen Weg, wie es zukünftig wieder funktionieren kann.
Mhm. Ja, man kriegt ja auch oft gesagt, dass man, oder auch von Ärztinnen oder Therapeuten, dass sie irgendwie am Ende sind und jetzt gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll als Beispiel oder wer einem noch helfen kann oder dass man austherapiert ist. Und auch da ist es ja so, dass manche dann auch nicht aufgeben und dann doch nochmal wieder trotzdem eine Lösung finden oder man darf ja auch immer noch hoffen, dass ein neues Medikament entwickelt wird. Die Forschung geht ja weiter. Also, dass man sich solche Anker auch setzt und sagt, okay, jetzt gibt es dafür noch keine Lösung und dennoch versuche ich, meinen Gesundheitszustand so gut es geht aufrechtzuerhalten, weil ich hoffe und glaube, dass es in 10 Jahren aber ein Medikament gibt. Und gerade bei den seltenen genetischen Erkrankungen sehen wir da ja auch enorme Fortschritte in der Gentherapie und da ja, wird, glaube ich, noch einiges auf uns zukommen, wo sich dann auch Verbesserungen einstellen und wo man dann wiederum, weil man vielleicht auch schon so eine Resilienz hat, sich aber über kleine Dinge dann extrem freut, was dann wieder auch möglich ist. Ich weiß nicht, das gibt's ja auch, dann verschlechtert sich mal eine Sache, aber dann hat man doch irgendwie eine andere Therapiemöglichkeit oder eine Operation und dann verbessert es sich wieder und dann merkt man erstmal, wie gut es ist, irgendwelche Sinnesorgane zu haben, wie wichtig das ist oder eine Beweglichkeit, wenn man wieder eine bestimmte Bewegung machen kann, was man dann vielleicht schon so hingenommen hat. Und ja, die Freude ist dann auch nochmal größer. Also es ist jetzt vielleicht, ist das das Gegenteil von Resilienz? Ich weiß es gar nicht, wenn man sich dann so sehr dann auch wieder freuen kann, aber genauso ist es natürlich auch andersherum, ne? Wenn dann die Dinge nicht mehr so funktionieren, das ist trotzdem immer ein harter, glaube ich, Prozess, da nicht aufzugeben. Ich merke nur aus meiner Geschichte, dass ich schon öfter gedacht habe, okay, jetzt muss ich hier den Kopf in den Sand stecken. Und dann gab es doch wieder irgendwie ein Fünkchen Hoffnung. Und ich hatte ja zum Beispiel auch ganz lange eine falsche Diagnose und wusste ja gar nicht, dass ich eine seltene Erkrankung habe und ja, war da auch schon resigniert und plötzlich kam dann dieser Wendepunkt im Leben, der nochmal alles auf den Kopf gestellt hat. Ja.
Ja, und das ist eben auch die Selbstwirksamkeit, ne? Also Markus, auch dein Beispiel mit dem Drucker. Ich bewirke etwas, ich bin nicht völlig ausgeliefert. Oder das, was Angie gerade beschrieben hat, zuversichtlich zu sein, Hoffnung zu haben. Das heißt, das nennen wir den Schutzfaktor Optimismus. Und auch Optimismus kann man trainieren. Ich weiß nicht, ob mir jemand oder du, Angie, Markus hat es ja selber nicht, auf Instagram folgt. Da habe ich mal eine Real Challenge 30 Tage zum Optimisten gemacht, wo ich einfach so ein paar Möglichkeiten aufgezählt habe, optimistischer zu werden.
Genau. Magst du da mal ein Beispiel geben?
Mache ich gleich. Ich will noch einen wichtigen Faktor als Schutzfaktor.
Spann uns nicht so auf die Folter.
Aufstellen oder sagen, der für mich auch persönlich sehr viel Bedeutung hat und den man auch hier immer wieder bei uns findet. Und das ist der Schutzfaktor Humor. Und das ist egal in welcher Form, ob das jetzt ein schwarzer Humor ist oder ein seichter Humor, es erlaubt Distanz und Erleichterung zum eigentlich schrecklichen Thema.
Ja, also ich glaube, den meisten Humor hat ja, finde ich, Markus von uns.
Weiß ich nicht.
Ein sehr dunklen Humor. Ja, aber ja. Das ist so dieses...
Bisschen makaber.
Ja, aber das ist, genau, um meinen Witz vom Anfang auszugreifen, dieses, du hast mir gewünscht, dass ich wieder auf die Beine komme, nee, das funktioniert halt nicht, ich bin halt Rollstuhlfahrer und ich bin sitzen geblieben. Das ist eine Distanz da reinzubringen, auf eine humorvolle Art. Für mich ist das witzig, vielleicht können andere darüber nicht lachen. Weil
ich glaube, da können wir auch nochmal eine Folge zu machen, Humor bei Behinderung.
Ja, genau.
Mit so. Schwerbehinderung, das ist ja auch ein zentrales und wichtiges Thema.
Das sind eben diese Schutzfaktoren. Ich kann ja nochmal, also Schutzfaktoren, soziale Unterstützung, Selbstwirksamkeit, Akzeptanz, Optimismus, Flexibilität und Humor. Also so ein paar davon. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
Wo lernt man das denn? Also gibt es da Coaches? Gibt es Therapiemöglichkeiten? Macht das ein Psychologe? Also
es gibt natürlich viele kleine Hebel, das zu lernen. Und es gibt ganz sicher kein Patentrezept dafür, Resilienz zu lernen. Mhm. Und alle diese Wege, die du gerade aufgezählt hast, Coaching, Therapie, im sozialen Umfeld, aber warum auch nicht, wenn es um Humor geht, sich in eine Kabarettshow reinzusetzen oder was weiß ich, wenn du, bei uns gab es früher Ups, die Pannenshow und du hast im Fernsehen dabei zugeguckt, wie irgendein Mensch gegen eine Laterne geknallt ist und hast darüber gelacht. Auch das ist Humor. Also finde deinen Weg zu lachen, sich zu freuen. So. Aber natürlich gibt es... Ja, Markus.
Da müsste ich jetzt an die Stelle fast Ella Badge von JBU reinschneiden.
Bitte, bitte, wir sind offen für alles.
Da macht die GEMA einen Strich durch.
Ja, das stimmt allerdings. genau, und natürlich gibt es so ein paar praktische Tipps, die ich auch hier geben könnte oder kann, damit es einfach, ja, damit man einfach so kleine Hebel hat, die man im Alltag unterbringen kann. Und wie gesagt,
es
gibt ja diese Serie bei mir auf dem Instagram-Kanal, kann ich auch gerne nochmal irgendwie in die Stories bei unserem Instagram-Kanal stellen, damit einfach hier nochmal so ein paar praktische Anleitungen da sind. Mhm. Ich würde erstmal, bevor ich jetzt zum Beispiel in diese Reihe reingehe, so ein paar Oberbegrifflichkeiten, ein paar konkrete Möglichkeiten benennen. Man kann anfangen, seinen Alltag neu zu strukturieren oder überhaupt zu strukturieren. Man kann Routinen etablieren, die einem Gehalt geben. Man kann sich kleinere Ziele statt alles auf einmal sozusagen stecken. Heute duschen ist manchmal schon ein Sieg. Also, ja.
Habt ihr denn solche Routinen in eurem Alltag?
Also auf jeden Fall. Ich schon. Markus, wie sieht es bei dir aus?
Ja, habe ich auch. Meine Routine ist vierbeinig.
Stimmt. Genau. Also spazieren gehen müssen, weil man ja gar nicht keine andere Wahl hat. Der Hund muss ja raus. Du kannst nicht sagen, heute mal nicht. Das ist eine sozusagen eine gute, etablierte Routine, die dich dazu auch zwingt, das tun zu müssen.
Also du kannst bei einem Hund schon sagen, heute gehe ich mal nicht raus.
Ja, das wird
willst
dann halt,
du aber nicht.
Nee, willst du nicht, das stimmt. Dann ist heute Duschen auch kein Sieg mehr, sondern ein Muss.
Ja.
Nee, also ich habe tatsächlich, dass ich morgens trinke ich meine heiße Zitrone mit frischem Ingwer.
Das ist sehr gesund.
Das ist gesund und das ist einfach so eine Routine, in den Tag zu kommen. Also bei mir ist das statt des Kaffees. Und vorher braucht mich eigentlich auch keiner ansprechen. Weil dann entwickle ich nicht
mehr. Da gehe ich mit.
Da entwickle ich nämlich eine zweite Superkraft. Da kann ich nämlich machen, dass Menschen mir geschickt aus dem Weg gehen. genau.
Aber ich glaube, viele von uns werden ja auch Medikamente einnehmen. Und da ist es ja fast schon zwingend erforderlich, dass man eine gewisse Routine hat, um dann auch zu Mahlzeiten irgendwie die Tabletten einnehmen zu können. Oder manches darf oder muss auf nüchternen Magen, bei manchen muss man dann schon gefrühstückt haben. Gerade Cortison ist da ja auch zu nennen.
Oh ja.
Ja, was schon manchmal eine kleine Herausforderung ist, wo man sich dann irgendwie zum Essen zwingen muss. Aber was ich auch gemerkt habe, am Anfang fällt es total schwer. Aber wenn man das x-mal dann wiederholt hat, plötzlich schmeckt einem dann dieses Medikament oder der Saft oder der Tee oder das Heilwasser. Ich hatte am Anfang, ich soll kalziumreiches Wasser trinken und ich hatte richtig immer eine Gänsehaut bekommen, weil ich das so ekelig fand. Aber im Moment, also mittlerweile trinke ich das halt, also da merke ich jetzt gar keinen Unterschied mehr. Nur wenn ich Besuch habe, sage ich denen immer, denkt dran, das ist mein Wasser, das wollt ihr nicht probieren. Ich sage jetzt nicht die Marke. und ab und zu passiert es dann doch oder dann ist ja jeder neugierig und dann ja, trinken sie irgendwie 3 Schluck und sagen, boah, das riecht, also das schmeckt nach irgendwie abgestandenem Wasser. Und ja.
Ich hab's ja gleich gesagt.
Ich hab's ja gleich gesagt.
Genau.
Ja. Oh Mann, ja. Genau, das ist sozusagen also den Alltag strukturieren und ja. Routinen sind ein Gewöhnungseffekt, ne? Dein Wasser schmeckt dir jetzt. Genau. Mhm.
Ja, ich denke da auch gar nicht mehr drüber nach. Und ich glaube, wir haben es auch leichter, wenn wir so einen gewissen Rhythmus haben. Auch wir brauchen ja auch meistens genügend Schlaf, ja, haben unsere Therapiezeiten. Also es ist ja schon sehr viel Rhythmus auch vorgegeben. Oftmals, nicht bei jeder seltenen Erkrankung natürlich, aber ja, das hilft, diese Struktur. Genau, und zwischendurch muss man sich natürlich dann auch die Pausen gönnen, wo man dann nicht durchgetaktet ist und wo man auch Zeit für sich hat. Das ist natürlich auch wichtig.
Genau. Und dann das Nächste, was sozusagen auch anstrengend ist, sind Gefühle zulassen. Also sie nicht zu unterdrücken, sondern sie auch zu benennen. Mhm. Wenn ich Wut oder Trauer oder Angst habe, dann darf ich das auch zulassen. Ich sage immer, nur wer Angst hat, der kann am Ende auch mutig sein. Mhm. Und deswegen sind diese, also nur wer weiß, wie man, wenn man, dass man traurig ist oder wie sich Trauer anfühlt, kann auch das Gegenteil, nämlich glücklich sein oder fröhlich sein.
Mhm. Und deswegen. Andererseits muss man, finde ich, also gerade wenn man jetzt viel mit gleichen Therapeuten, Ärzten zu tun hat. Und ich glaube, man muss da trotzdem auch vieles runterschlucken können, weil man ist ja auch in einer gewissen Abhängigkeit. Das habe ich halt als kleines Kind immer schon gemerkt, dass ich dann vielleicht mit 3 Jahren keine Lust hatte, Blut abzunehmen oder wie auch immer. Und das ist schon auch eine Herausforderung, da teilweise in solchen Situationen dann auch seine
auf jeden
Gefühle
Fall.
Dann nicht zu zeigen. Und das ist ja auch wieder so ein bisschen, ich würde sagen, Resilienz.
Auf jeden
aber
Fall.
Dafür, das dann umso mehr rauszulassen, wo es denn möglich ist.
Ja, genau. Also und, dieses, das, was du beschreibst, ist ein ganz gutes Beispiel, weil du fühlst diese Wut ja in der Situation. Mhm. Und du kannst sie in der Situation steuern und sagen, sie ist jetzt nicht konstruktiv. Du solltest sie aber trotzdem später benennen und sagen, boah, diese Situation hat mich so wütend gemacht, da muss ich jetzt erstmal drüber reden. Mhm. Weil wenn du sie unterdrückst, das kannst du dir vorstellen wie eine Flasche Wasser, wo du immer mehr Wasser reinfüllst. Mhm. Irgendwann läuft das über. Mhm. Und je mehr Wut du unterdrückst, und nicht zugelassen hast, desto mehr wirst du quasi zum Dynamit. Dann explodierst du irgendwann. Also wir müssen unserer Wut nicht immer in dieser Form sozusagen Ausdruck verleihen, dass wir die aus uns herausplatzen lassen, dass wir wütend sind, sondern du kannst auch in Situationen sagen, Mensch, ich merke gerade, das, was sie gerade mit mir machen, das macht mich wütend.
Dass man das irgendwie kanalisiert.
Genau, dass du signalisierst und dass du so dieser Wut oder dieser Emotionen, bleiben wir mal generell bei Gefühlen, Emotionen, Ausdruck verleihst und sagst, Mensch, mal ein runtergebrochenes Beispiel, du hast deine Wohnung sauber gemacht, gerade geputzt und dann kommt dein Partner, deine Partnerin nach Hause und der ist Förster oder die und hat Dreckschuhe an. Und er läuft mit Dreckschuhen in deinen frisch geputzten Flur. Mhm. Dann musst du den nicht anschreien, aber du kannst ihm sagen, pass mal auf, mein Lieber, ich merke gerade, dass du mit deinen dreckigen Schuhen hier auf meinem frisch geputzten Flur rumläufst. Das macht mich innerlich wütend, weil ich habe mir gerade Mühe gegeben zu putzen. Und ich fühle mich nicht gewertschätzt. Bitte, das nächste Mal zieh doch deine Schuhe vor der Tür aus. Dann
da musste ich aber auch Resilienz lernen. Ich muss einmal ganz kurz einhaken, weil es gibt ja auch durchaus Pflegedienst, Therapeuten, Ärzte, die dann nicht die Schuhe ausziehen dürfen aus Sicherheitsgründen oder Arbeitsschutz.
Ja.
Und gerade im Winter, wenn die dann komplett durch meine Wohnung laufen und keine Schuhüberzieher benutzen dürfen und es ist gerade alles sauber, man freut sich und muss das dann akzeptieren, dass die mit ihren Straßenschuhen hier ständig durchlaufen. Also ich hatte so eine Phase und da musste ich sehr resilient sein.
Wieso dürfen deine von der Pflegedienst keine Schuhüberzieher anziehen?
Ja, das wurde, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Gesetz ist. Ich glaube, das handhabt vielleicht auch jeder Pflegedienst anders. Aber mir wurde zumindest gesagt, dass das, wenn sie diese Überzieher überziehen, dass das eine Unfallgefahr darstellen könnte. Und deswegen wurde denen das untersagt. Und die Zeit ist einfach nicht da, die Schuhe an- und auszuziehen. Ja. Das habe ich jetzt auch nicht hinterfragt. Also vielleicht stimmt es auch nicht, aber
okay, also
ich musste es akzeptieren. Zum ersten
Mal, aber du bist,
ja.
Da fällt mir dieses, ich bin nicht sehr gläubig unterwegs, aber es gibt doch dieses, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Aber ja, da hilft dann vielleicht in dem Fall nur beten. Zu sagen, ja, lass mich jetzt nicht explodieren.
Ja.
Mein Ventil war da immer, ich habe mir die E-Gitarre geschnappt, den Verstärker aufgedreht und die Nachbarn leiden lassen.
Auch was Schönes. Auch was Schönes. So nach dem Motto, meine Nachbarn hören echt tolle Musik, ob sie wollen oder nicht.
Meine Nachbarn hören Metal immer, wenn ich es will.
Ja, finde ich auch schön. Auch das ist so passiv-aggressiv quasi. Dann hoffe ich, dass deine Nachbarn sehr humorvolle Menschen.
Och, ich höre dann immer wieder mal das steirische Quetschen von drüben rüber.
Auch schön. Ja. Noch eine Möglichkeit ist es, sich die eigenen Stärken bewusst zu machen. Also sich zu fragen, worin bin ich eigentlich gut? Unabhängig auch von meiner Erkrankung, aber vielleicht auch mit meiner Erkrankung. Mhm. Und zu überlegen, was hat mir eigentlich früher geholfen und was kann mir in Zukunft helfen? Weil das ist das, was resiliente Menschen können. Die gehen ja durch Krisen durch. Und sie wissen, wie sie aus dieser Krise rausgekommen sind. Und diese Strategie, die sie in dieser Krise angewendet haben, kann in der oder in einer abgewandelten Form in einer neuen Krise ja wiederverwendet werden. Mhm. Also resiliente Menschen machen sich bewusst, mit welcher Stärke und welcher Kraft sie aus dieser einen Krise rausgegangen sind und können das dann wieder anwenden.
Ja, man sagt sich dann ja auch immer, wenn ich das alles geschafft habe, dann schaffe ich diese Kleinigkeit jetzt auch noch. Und
genau.
Und dennoch ist es, glaube ich, auch wichtig, wir haben ja alle unser Päckchen zu tragen und unsere Erfahrungen gemacht, aber für jeden ist die Situation ja auch eine andere. Und für manche ist ja eine Blutabnahme schon eine riesige Hürde und eine Schwierigkeit. Und für diejenigen, die zum Beispiel einmal die Woche eine Infusion haben, die verstehen es dann vielleicht nicht, aber dennoch muss man das natürlich im Verhältnis sehen und auch das als, also das sehen, dass das eine Gerechtfertigung hat, dass das für die gerade ein sehr großes Problem ist. Das heißt, vergleicht euch nicht, sondern schaut immer auf euch, würde ich sagen, und bleibt bei euch. Und wenn andere mit Themen strugglen, dann ist es für die vielleicht trotzdem genauso schlimm, auch wenn du das vielleicht anders einordnest, weil du schon schlimmere Dinge erlebt hast. Aber setzt das nicht in den Vergleich, weil jeder hat ja andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig.
Das ist ein super wichtiger Einwurf.
Dann wäre natürlich die Frage, was habt ihr denn, die ihr uns zuhört, schon mal so für Erlebnisse gehabt? Habt ihr mal Situationen gehabt, wo ihr gesagt habt, da musste ich jetzt Stärke zeigen oder da war es für mich wichtig, eben so Resilienz zu zeigen? Ja, wie war das bei euch?
Ja, das ist wirklich eine interessante Frage. Würde mich auch interessieren. Und würde mich freuen, wenn dazu einfach mal jemand kommentiert oder eine E-Mail schreibt oder mal eine Anekdote erzählt oder. Also wirklich spannend.
Wir beantworten jede Mail und jede Geschichte, die ihr uns zukommen lasst.
Das ja, am Anfang vielleicht euch. Noch, oder, Angie?
Ach komm, das
schaffen
gib
wir
mir
schon.
Mühe. Das sollten wir hinbekommen.
Wenn wir dann irgendwann 1 Million E-Mails kriegen, dann machen wir das nicht mehr.
Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Ach komm, das ist auch ein Schlüssel, Optimismus, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte.
1 Million Zuschriften?
Nee, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel, ja.
Da geht dann der Mailsurfer in die Knie, der ist nicht resilient.
Da brauchen wir dann von Anfang, Markus, den zweiten Serverraum.
Ja.
Und so schließt sich das Ganze dann der Kreis wieder.
Genau. Also wenn sich der Kreis schon schließt, was nehmen wir dann jetzt aus der Folge mit?
Ja, was nehmt ihr denn mit? Angie, was nimmst du mit?
Ja, dass Resilienz kein Zustand ist, würde ich sagen, sondern ein richtiger Prozess, der das ganze Leben anhält.
Genau, zum Beispiel Markus.
Ja, das auch mit einer seltenen Erkrankung. Es braucht halt einfach Kraft. Es ist nicht so, dass man da von jetzt auf gleich resilient ist, sondern halt einfach Kraft braucht, das zu lernen. Und man sich selber auch gegenüber ein bisschen Mitgefühl zeigt.
Auch sehr schön, ein wunderbarer Satz, den ich so unterschreiben würde und der sehr wichtig ist. Und was für mich, und das habe ich auch immer wieder im Verlauf der Sendung jetzt auch oder der Folge jetzt gesagt, es geht nicht darum, unverwundbar zu sein, sondern weiterzumachen, auch wenn es schwer ist. Trotz Angst mutig zu sein und nach vorne zu gucken. Und das,
ja
ich glaube, das sind, glaube ich, so diese drei Sätze oder diese drei Dinge, die wirklich sehr wichtig, die das im Kern gut zusammenfassen.
Und das könnte ja jetzt auch schon so unser Schlusswort quasi sein. Oder wir müssen langsam zum Ende kommen, denn falls euch heute irgendwas aus der Folge berührt oder motiviert hat, nehmt das auf jeden Fall mit in diesen Tag heute. Denkt an uns.
Das finde ich auch ein schönes Schlussplädoyer, ein schöner Schlusssatz. Alles kann, nichts muss, aber alles ist okay.
Genau.
Das finde ich super.
Ja, wir freuen uns auf euch. Meldet euch bei uns. Wir sind ja auch auf Instagram bei selten.gehört zu finden. Und wir freuen uns auf euch, wenn ihr wieder am letzten Sonntag im Monat einschaltet, dann hört ihr uns wieder und wir sind ganz gespannt auf eure Geschichten und bis ganz bald.
In diesem Sinne, bleibt uns treu.
Und übt euch in Resilienz.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.